Gott hat das mit dem Licht dann mit einem Wort geschafft. Du brauchst da wesentlich länger für. Gott, du bist so gut. Singen wir gerne. Aber in einem Lied heute Morgen haben wir auch gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Das singen wir vielleicht leicht. Aber ob wir es wirklich so empfinden, weiß ich auch nicht immer. Also manchmal fällt mir so ein Satz nicht so leicht über die Lippen zu bringen. Ich bereite euch damit auf einen Text vor, der auch nicht so leicht ist und der mir auch nicht leicht gefallen ist, heute Morgen zu euch zu reden. Aber er steht an der Stelle, die wir heute besprechen sollen, nach Plan. Und ich neige dazu, solche Pläne einzuhalten, damit ich mir nicht meine Lieblingstexte immer raussuche. Und da muss man sich auch manchmal was anhören, was einem vielleicht nicht so gut gefällt. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 12. Eigentlich nur bis 11, aber ich finde den 12. wichtig und den habe ich mit dazu genommen. 1. Korinther 9, die Verse 9 bis 12. Ich lese das aus dieser Basisbibel, weil die für mich eine der verständlichsten Übersetzungen ist. Und vielleicht merkt ihr an der einen oder anderen Stelle, dass andere Vokabeln gebraucht werden. Ich gehe vielleicht auch noch kurz dann darauf ein. Das müsstet ihr doch eigentlich wissen, schreibt Paulus. Wer Unrecht tut, wird keinen Anteil an Gottes Reich erben. Macht euch nichts vor. Das betrifft Menschen, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft auch Männer, die sich wie Frauen verhalten oder mit Männern schlafen. Und das betrifft Diebe, Habgierige, Säufer und Menschen, die andere verleumden oder berauben. Sie alle werden keinen Anteil am Reich Gottes erben. Manche von euch gehörten früher dazu, aber ihr seid reingewaschen worden, ihr seid zu Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt durch den Herrn Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid, und durch den Geist unseres Gottes. Quält euch solchen Text? Wir lehnen uns vielleicht gegen solche Warnungen auf. Innerlich so sträubt sich so manches. Paulus weiß das und bittet seine geliebten Kinder in Korinth mit ganz tiefem Ernst, täuscht euch nicht oder lasst euch nicht in die Irre führen. Dreimal steht in unserem Abschnitt betont die Frage, wisst ihr nicht? Korinth war eine Weltstadt, eine Stadt, wo auch die Wissenschaft, soweit es damals solche Wissenschaft gab, in ganz hohem Maße geehrt wurde. Wisst ihr nicht, ihr Korinther legt auf Weisheit und Wissen so viel Gewicht, aber das, was zu wissen notwendig ist, das beachtet ihr nicht, weil es eurem Ich nicht gefällt. Das heißt mit anderen Worten, sie wissen es wohl. In der Verkündigung des Paulus ist es ihnen gesagt worden. Aber sie wissen es nicht wirklich und nehmen es nicht ernst. Ungerechte ererben Gottes Königsherrschaft nicht. Das ist so einfach und klar, wie es nur irgendwie möglich ist. Nie kann jemand den Satz wagen, Ungerechte ererben Gottes Reich. Das geht dann einfach nicht mehr. Aber so gefährlich täuscht und betrügt uns unsere Ichhaftigkeit, dass wir ruhig dem Bruder Unrecht tun, ihn berauben und dabei unser ewiges Leben doch sicher zu haben meinen. Irrt euch nicht, ich habe schon verschiedentlich mit Menschen gesprochen, die so diese Tendenz auch hatten, ach, wenn Gott alle Menschen liebt und alle Menschen retten will, dann wird es sie auch retten, egal was sie tun. Also in Richtung Allversöhnung. Aber hier sagt der Paulus ganz klar was ganz anderes. Irrt euch nicht. Paulus warnt und zählt noch einmal eine ganze Reihe konkreter Sünden auf, die von der Königsherrschaft Gottes unbedingt ausschließen. Bei Luther steht, glaube ich, wirklich, werden auf gar keinen Fall das Reich Gottes erben. Paulus weiß wahrhaftig von dem inneren Wesen der Sünde. Er weiß, dass Sünde von Gott trennt. Und zwar absolut. Wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass da ja gesagt wird, dass wer Sünde hat, vor Gottes Angesicht vergehen muss. Paulus zählt jetzt einige dieser Sünden auf und er weiß auch von der Ursünde oder wie wir besser sagen, vielleicht sagen würden, als Erbsünde. Erbsünde, das hört sich immer so an, als könnte man nichts dafür, ja, als würden wir das von Eltern mitbekommen. Aber die Ursünde ist eher das, ich lehne Gott ab, ich will selber Gott sein. Ich will sein wie Gott, so dass, wie es im Paradies schon gesagt wurde, von der Schlange, wenn ihr das und das tut, werdet ihr sein wie Gott. So muss die Sünde beurteilt werden, eigentlich zunächst vom ersten Teil der Tafel der Gebote, also wo es dann darum geht, unser Verhältnis zu Gott zu regeln. Aber er weiß auch, wie diese Sünden ganz konkret zum Ausdruck kommt, in konkreten einzelnen Sünden. Das ist so ähnlich, als, ich habe ein Bild gelesen, das aus dieser alten Zeit, an der Paulus diesen Brief geschrieben hat, genommen ist. Wenn jemand einen weißen Fleck auf der Hand hat, ist das nicht schon Aussatz. Aber Aussatz wird nicht anders sichtbar als durch einen weißen Fleck auf der Hand. Versteht ihr, was ich meine? Das, so ähnlich ist es mit der Sünde auch. Die Lasterkataloge, die hier so aufgezählt werden und die uns vielleicht auch gar nicht so gut gefallen in den Briefen der Apostel, sind eben nicht bloße Übernahmen einer damaligen häufigen Lehrform, sondern sind ein Mittel des Paulus, um Gemeindemitglieder in ihrer gefährlichen Unbekümmertheit ganz konkret zu treffen und sie zur Umkehr zu bewegen. Und darum bringt der Paulus an dieser Stelle die ganze Aufzählung konkreter Sünden. Die aufgeblasenen und sicheren Korinther, in Anführungszeichen natürlich gesagt, aber das spürt man aus dem ganzen Korintherbrief raus, dass Paulus das ihnen so ein Stück weit vorhält. Ihr seid euch viel zu sicher. Die aufgeblasenen und sicheren Korinther haben sich zu fragen, ob solche Sünden nicht bei ihnen zu finden sind und haben dann daran zu denken, dass jede dieser Sünden vom Reich Gottes ausschließt. Und jetzt könnten wir uns natürlich ganz bequem zurücksetzen und sagen, ja, damals in Korinth, aber so einfach möchte ich es euch nicht machen und mir auch nicht, wirklich nicht. Was es damals für die Korinther galt, gilt es auch für heute in Oberramstadt. Es ist einfach ein Irrtum zu meinen, dass es egal ist, wie moralisch ein Christ lebt. Dieser Irrtum ist gerade in heutiger Zeit aber sehr verbreitet. Man meint, wie einer lebt, sei einzig und allein seine ganz persönliche Entscheidung und Gottes Barmherzigkeit wird am Ende sowieso alle in den Himmel bringen. Ich habe da schon ein paar Worte zu gesagt. Aber Paulus sagt dazu ganz klar, lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, das ist jetzt nach Luther übersetzt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Klare moralische Maßstäbe. Maßstäbe, die auch heute keineswegs veraltet sind, sondern für alle Zeiten gelten. Moral ist gut und wichtig, auch wenn sie heutzutage von vielen abgelehnt wird. Wer Moralist genannt wird, wird damit eigentlich als negativ bezeichnet. Damit wird etwas gesagt, du überhebst dich über andere und du meinst es besser zu wissen und du hast eigentlich gar kein Recht mehr, was zu sagen. Das sind Moralisten. Lassen wir es aber uns gesagt sein, zumindest nicht von mir, sondern von Paulus, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch nicht irreführen. Halten wir uns sorgfältig an Gottes moralische Maßstäbe. Wenn wir diesen Lasterkatalog, wie der oft genannt wird, uns ganz genau anschauen, merken wir eigentlich, dass ein ganzes Stück weit darin die 10 Gebote übrigens wiedergegeben werden. Ich werde es so im Lauf der weiteren Betrachtung ein Stück weit versuchen aufzuzeigen. Erstens, wir sollen keine Götzendiener sein, steht da. Das ist klar, niemand von euch hätte da was gegen, bin ich überzeugt. Wir sollen keine Götzendiener sein. Damit greift der Paulus das erste Gebot auf, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Für Götzendiener steht an dieser Stelle, habe ich gelesen, eigentlich Bilderverehrer, was eigentlich dasselbe meint. Aber wenn ich Bilderverehrer lese, könnte mir da auch eine andere Assoziation kommen. Es ist demnach auch falsch und verwerflich, wenn ich mir ein anderes Bild von Gott mache, als es in der Bibel wirklich gezeigt wird. Götzendienst heißt also auch, wenn ich das so übersetze, dass ich mir meinen eigenen Gott baue. Einen Gott, der anders ist als der, der in der Bibel ist. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die das tun, weil ihnen der Gott der Bibel nicht passt. Es gibt nur einen Gott. Und das ist eben dieser Gott, der uns in der Bibel bezeugt wird und der sich in der Bibel uns offenbart. Manches, was er uns in der Bibel sagt und was er von uns fordert, verstehen wir nicht oder es passt uns nicht. Und trotzdem müssen wir uns danach richten, wenn wir ihn ernst nehmen. Wer Gott nur so anerkennt, wie er ihn sich selbst vorstellt, der macht im Grunde genommen sich selbst zum Götzen. Genauso schlimm wie der Götzendiener ist der, der aber gar keinem Gott dient. Auch der hat sich selbst zum Gott gemacht. Und er gibt diesem einzigen und wahren Gott, den wir aus der Bibel kennen, eben nicht die Ehre. Das wäre dann auch schon wieder das dritte Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen, denn den Feiertag heiligen sollst du, um Gott zu ehren. Und das passiert dann eben auch nicht. Dann kommt das vielleicht unangenehmste unserer Lasterkataloge hier. Wir sollen nicht unzüchtig sein. Da kann jetzt jeder natürlich was ganz Verschiedenes drunter verstehen. Aber was sehr klar ist, dieses unzüchtig ist wohl ein Sammelbegriff für alle sexuellen Sünden. Auf die geht der Paulus hier in unserem Text ganz besonders ausführlich ein. Ganz offensichtlich war das eine schwache Stelle bei den Korinthern. Und ich glaube persönlich, das ist auch eine schwache Stelle in unserer heutigen Zeit. Paulus wird noch deutlicher und spricht zunächst erstmal ganz ausdrücklich von Ehebrechern. Dabei greift er natürlich das sechste Gebot auf. Du sollst nicht Ehe brechen. Dabei ist es aber egal, ob jemand sein eigenes Treueversprechen bricht oder dass er seinem eigenen Ehepartner gegeben hat oder ob er in eine fremde Ehe einbricht. In jedem Fall ist es Ehebruch. In jedem Fall verletzt es Gottes Maßstäbe von Moral. Denn nach Gottes Wort ist die Ehe nicht einfach nur eine Abmachung zwischen einem Mann und einer Frau, sondern sie ist eine göttliche Schöpfung, vom himmlischen Vater selbst zusammengefügt. Jemand hat mal gesagt, eine Ehe ist wie eine kostbare Vase, die Gott selbst getöpfert hat. Hübsch, ne? Wer diese Ehe zerbricht, zerbricht dieses Werk Gottes. Und wir sind es eigentlich absolut gewöhnt heute, zumindest im Fernsehen, dass sowas absolut verharmlost wird. Wie viel außereheliche Beziehungen werden da dargestellt als ganz normal und harmlos? Jeder außereheliche Flirt, jeder Seitensprung, jedes böswillige Verlassen des Ehepartners aber ist ein Angriff auf Gottes gute Ordnung. Und wer jetzt meint, das geht mich ja alles gar nichts an, ich bin meinem Ehepartner immer treu gewesen, der müsste sich dann messen lassen an Matthäus 5, wo Jesus sagt, schon wer eine andere Frau oder einen anderen Mann ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Muss ich ehrlich sagen, trifft mich. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will auf niemanden da irgendetwas aufoktroyieren, aber mich trifft das. Dann nennt Paulus noch etwas viel Schlimmeres in unseren Augen, diese Lustknaben und Knabenschänder als Beispiel für sexuelle Sünden. Martin Luther hat das jedenfalls so übersetzt und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, gemeint sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Homosexuellen. Es gibt jede Menge Übersetzungen dieser Begriffe, auch in den ganz verschiedenen Bibeln, aber ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. Es wird so gemeint sein. Und Homosexuelle haben es in den letzten Jahrzehnten geschafft, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass ihre sexuelle Orientierung als ganz normale Alternative zur Ehe von Mann und Frau aufgezeigt wird. Aber auch auf die Gefahr hin, in eine homophobe Ecke gestellt zu werden, kann ich eigentlich gar nichts anderes als sagen, was Paulus damals den Korinthern geschrieben hat und was auch an mehreren anderen Stellen in der Bibel steht, gilt eben für alle Zeiten. Und ich finde, da können wir uns gar nicht drücken. Gott hat die Sexualität nur für Mann und Frau geschaffen. Und ihre Erfüllung findet sie in der lebenslangen Ehe. Alles andere, ausdrücklich auch die praktizierte Homosexualität, ist schöpfungswidrig und entspricht nicht Gottes moralischen Maßstäben. Meine feste Überzeugung. Man kann das anders interpretieren, das weiß ich, aber ich will zumindest das ehrlich sagen, was ich glaube. Drittens, wir sollen keine Diebe und Räuber sein. Jetzt haben wir das Problem nicht mehr. Da sind wir alle einer Meinung, oder? Wir sollen keine Diebe und Räuber sein. Damit greift Paulus das 7. Gebot auf, du sollst nicht stehlen. Und dagegen wird eben niemand was sagen können, weder damals noch heute. Und dennoch wird so ganz klammheimlich häufig die Allgemeinheit bestohlen. So Steuern, Betrogen und solche Kleinigkeiten. Vielleicht auch Leistungen in Anspruch genommen, die einem in Wirklichkeit gar nicht zustehen. Und solche Dinge fällt ja nicht so auf. Ist so eine heimliche Geschichte. Umso gefährlicher. Aber auch wer mit seinen Mitmenschen Geschäfte macht, um sie zu betrügen, der bestiehlt sie im Grunde genommen. Und es fällt auf, dass Paulus in einem Atemzug mit den Dieben die Geizigen nennt. Und wir könnten eigentlich auch statt Geiz sagen, die Habgierigen. Und keiner von euch würde sagen, es ist gut, geizig zu sein oder habgierig oder ein Dieb. Da sind wir uns alle einig. Du sollst nicht begehren. Geiz und Habgier sind etwas Ähnliches wie Diebstahl, selbst wenn es dabei nicht zu gesetzwidrigen Handlungen kommt. Das ist nicht wirklich verboten. Aber dennoch ist es in Gottes Sinn falsch. Und Geiz ist meiner Meinung nach eine weit unterschätzte Sünde, muss ich ganz ehrlich sagen. Geiz ist, sagt die Bibel, eine Wurzel allen Übels. Oder Geiz ist Abgötterei. Ich rede nicht zu Schwaben. Ich rede zu uns allen. Geiz ist also wirklich, wenn ihr so wollt, auf der gleichen Ebene wie Ehebruch oder irgendetwas. Jedenfalls in der Liste des Paulus. Ist eine Ebene. Geiz unterscheidet sich von so etwas wie sexuellen Sünden oder von Götzendienst vielleicht dadurch, dass es so heimlich daherkommt. Das merkt ja eigentlich nicht wirklich jemand. Vielleicht außer dem Kassierer, der weiß, was in seine Kasse fließt und er ahnt, was derjenige wirklich verdient. Keine Ahnung. Aber das macht Geiz vielleicht so gefährlich. Kaum einer merkt, wenn ich geizig bin und mit den Gaben, die mir ja, wie wir alle wissen, eigentlich nur zur Verwaltung übertragen worden sind von Gott, die mir nicht wirklich selbst gehören, eben geizig umgehe. Es handelt sich um diese Einstellung, ich will nehmen und festhalten, was ich kriegen kann, vielleicht auch aus Angst, irgendwann etwas nicht mehr zu haben, ich weiß es nicht. Was der andere davon hat, ist mir erstmal egal. Und das ist es eben, was Gottes moralischen Maßstäben und dem Grundsatz unseres Herrn Jesus Christus widerspricht. Der hat nämlich gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und wir kennen das vielleicht von dem berühmten Witz mit dem Boxer, aber wo der sagt, geben ist seliger als nehmen. Aber es ist ganz ernst. Wir sollten das wirklich ganz, ganz ernst nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Und wer geizig ist, der bestiehlt ja letztlich sogar sich selbst. Der hält krampfhaft an Werten fest, die ihm eigentlich erst dann etwas nützen, wenn er sie fröhlich ausgibt. Erst dann hat man etwas von dem, was man wirklich besitzt und auch für andere ausgibt. Viertens, auch eine Sache, die uns jederzeit selbst treffen kann, wie ich glaube, wir sollen keine Lästerer sein. Damit greift Paulus zum einen das zweite Gebot auf, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Viele machen das so ganz zwangsläufig, so nebenbei, ohne dass sie es eigentlich wirklich merken. Aber es geht auch gegen das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und hier meint Paulus vor allem die Sünde, dass andere durch Worte niedergemacht werden. Entweder direkt ins Gesicht oder was noch viel häufiger und noch viel schlimmer ist, hinter ihrem Rücken. Und solche Lästerei, wie Paulus das nennt, widerspricht Gottes moralischen Maßstäben einwandfrei. Es geht dabei ja nicht nur um Gerede, wie ich glaube. Es geht vielmehr darum, wer andere mit Worten niedermacht, den prägen diese Worte selbst auch innerlich. Und er beginnt, seine Mitmenschen zu verachten. Wenn ich aber meine Mitmenschen verachte, verstoße ich auch schon wieder gegen die Regel, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist eh schwer genug. Aber ihr merkt, das hängt alles zusammen. Das sind nicht einzelne Sätze, die hier gesagt werden, sondern das ist eigentlich der Konsens, der überall in der Bibel zu finden ist. Besonders tadelt Gottes Wort die Lästerung in Bezug auf Menschen, die wir eigentlich ehren sollten, zum Beispiel die Eltern, Vater und Mutter, 4. Gebot. Und auch Vorgesetzte und Regierende sollen wir achten und für sie beten. Schwer genug. Und manchmal fragt man sich, nützt das überhaupt was? Aber was sollen wir sonst machen? Es ist ja eigentlich die einzige Chance, etwas an einer Situation zu verändern, auch für mich selbst. Ändert meine persönliche Einstellung, wie ich eben auch gesagt habe, wie die persönliche Einstellung dadurch verändert wird, dass ich schlecht über andere rede. 5. Wir sollen keine Trunkenbolde sein. Das ist eigentlich auch banal. Weiß jeder. Ein Trunkenbold, der ist jemand, der nicht verantwortlich mit alkoholischen Getränken umgeht, der also täglich trinkt oder so viel trinkt, dass er seine Selbstbeherrschung verliert. Da brauche ich eigentlich gar nicht viele Worte drüber zu verlieren, dass das Gott nicht gefällt. Das merkt jeder, der durchs Leben geht, dass ganz viel Not und Elend auf diese Art und Weise entsteht, dass diese letzte legale Droge, Alkohol und Kaffee, den Kaffee will ich nicht dazu rechnen, da eine Menge Unheil anrichten. Und wenn man da noch überlegt, dass auch durch Alkohol, zum Beispiel im Straßenverkehr, wie das eigentlich jeden Tag morgens in Nachrichten kommt, nachts ein Unfall mit erhöhtem Alkoholgehalt, Menschen umgebracht werden, kommen wir also gar zum 5. Gebot, du sollst nicht töten an dieser Stelle. Ja. Unter diese Rubrik würde ich aber auch alles andere in meinem Leben einordnen und jetzt komme ich auch auf diesen letzten 12. Vers, den ich, wie ich eingangs sagte, für so wichtig halte, würde ich alles andere auch mit einordnen, was mich abhängig macht, nicht nur den Alkohol. Es gibt reichlich Süchte, die mein Leben bestimmen können. Auch ganz andere Art als materielle. Da geht es um Fernsehen, es geht um Internet, es geht um Fitness, es geht um Schönheitswahn, es geht um Jugendwahn. Ihr könnt euch beliebig viel dazu ausdenken, das wisst ihr alles selbst. Irgendwelche Drogen, ja. Und eigentlich ist wenig davon per se eigentlich Sünde. Ja, wenn man es gebraucht und nicht missbraucht, ist ja vieles auch in Ordnung. Aber eben nicht alles ist gut für mich. Alles ist mir erlaubt, sagt dieser 12. Vers, aber nichts alles frommt mir, wie Luther gesagt hat. Nicht alles soll mich beherrschen, sage ich jetzt mal so in meinen Worten. Nichts soll mich beherrschen, außer Gott. Das ist die schlichte Aussage und da sind wir wieder beim 1. Gebot. Ja, sind wir wieder zurück. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich beherrschen, außer Gott. Und an dieser Stelle kurz bemerkt, ich wünsche mir, dass wir Schwestern und Brüder zueinander sind, die uns liebevoll einander ansehen und korrigieren und auf solche Schuld hinweisen, wenn so etwas da ist, ohne zu moralisieren. Fünf waren's, mehr mache ich auch nicht raus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir haben hoffentlich mit den Worten des Paulus erkannt, Gottes moralische Maßstäbe sind letztlich nichts anderes als das, was er in den 10 Geboten von uns sagt. Dieses Gesetz gilt heute, gestern und in Ewigkeit. Und Paulus fragt die Korinther und fragt uns heute, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen. Heißt das aber jetzt, dass jemand, der an irgendeiner Stelle unmoralisch lebt, kein Christ ist? Wer kann dann überhaupt noch Christ sein? Ich nicht. Ich bin nicht ohne Schuld. Und wir müssen hier ganz genau auf Gottes Wort achten, besonders auch auf das, was Paulus am Ende dieses Abschnitts geschrieben hat. Da schreibt er, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid geworden. Einstmals wart ihr seid geworden. Es hat sich etwas verändert. Es hat ein Herrscherwechsel stattgefunden, wenn ich das mal so sagen darf. Durch Glaube und Taufe, so sagt es diese Textstelle, sind die Korinther nun keine Ungerechten mehr, sondern Gerechte oder richtiger sogar Gerechtgemachte. Und dasselbe gilt auch für uns in Oberramstadt. All unsere Verfehlungen gegen Gottes moralische Maßstäbe, die wir begangen haben, machen uns nicht mehr zu Ungerechten, weil Christus uns mit seiner Gerechtigkeit umkleidet. Er hat uns geheiligt, er hat uns gerechtfertigt. Es mag sein, dass wir noch hin und wieder aus Schwachheit ungerecht und unmoralisch handeln, aber das macht uns nicht zu Ungerechten, zu Götzendienern, zu Ehebrechern und so weiter und so weiter. Wenn wir denn unsere Sünden erkennen und bereuen, Gott um Vergebung bitten und diese Vergebung im Namen des Herrn Jesus Christus auch annehmen. Natürlich gilt Gottes Gesetz immer noch. Aber es kommt dieser berühmte Satz, den ich eigentlich nie so wirklich verstehe. Er ist erfüllt durch Gottes Sohn. Dieses Gesetz ist erfüllt und ist deshalb nicht mehr, ich will nicht sagen, es ist nicht mehr gültig für uns, aber es kann uns nicht mehr treffen, weil Gottes Sohn uns freigemacht hat, wenn wir an ihn glauben. Und so finden wir uns angesichts von Gottes guten moralischen Maßstäben und angesichts unserer Sünde in derselben Situation, in der damals die ertappte Ehebrecher sich befunden hat. Jesus hat ihr gesagt, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und darum geht's, glaube ich. Und darum geht's auch dem Paulus hier in diesem Text. Sündige hinfort nicht mehr. Ihr seid solche gewesen, hat er geschrieben. Ihr seid es gewesen und seid es heute nicht mehr. Ihr seid nun geheiligt durch Erkenntnis des Willens Gottes und seiner Gnade. Das hat sich verändert. Und das ist der Weg zurück zum Vater. Im Namen Jesu, unseres Herrn, sind wir gerechtfertigt. Übrigens nicht durch sein Blut. Steht hier. Steht im Namen. Das ist eine ganz eigenartige Formulierung. Aber wenn wir begreifen, dass der Name ja das ganze Wesen eines Menschen eigentlich in dieser Zeit ausgemacht hat, der hieß nicht Peter, sondern er hatte einen Namen, der das ganze Wesen eben ausgedrückt hat, verstehen wir es vielleicht etwas besser. Wir sind gerecht gemacht vor Gott, wenn wir glauben, im Namen Jesu. Das ist Gottes Geschenk an uns, an mich. Und so sagt er auch zu mir, wie zu dieser Sünderin, ich verdamme dich nicht, trotz deiner Schuld. Und er sagt mir, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und deshalb traue ich mich auch über diesen Text zu reden heute Morgen, weil ich nämlich eigentlich begreife, dass es Paulus hier wirklich gar nicht um Moralisieren geht. Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, so böse seid ihr oder so böse seid ihr mal gewesen, sondern es geht ihm darum, den Geschwistern in Korinth, die er ja lieb hat und für die er von ganzem Herzen Gott dankt, solche Sünden vor Augen zu halten. Er findet es aber aus den gegebenen Umständen heraus, den Umständen, die er davor gefunden hat, als nötig. Er will nicht drohen, sondern er will retten. Er will Umkehr erzeugen und damit alle zum Vater im Himmel hin wachsen lassen. Es geht ihm schon um Klarheit, um Wahrheit und um Rettung. Und die bietet Gott einem jeden seiner geliebten Menschen an. Und Gott war und ist und bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum gilt das auch für uns heute Morgen in Oberramstadt. Das ist für mich typisch Gott. Er will mit jedem seiner Kinder Gemeinschaft haben und er ruft in aller Langmut zur Umkehr von falschen Wegen. Er vergibt so gern und er nimmt so gern neu in die Arme, wenn der verlorene Sohn heimkommt. Und er hält nicht vor, er klagt nicht weiter an, er nennt uns, wenn wir das tun, seine Kinder, obwohl wir früher andere gewesen sind. Ein heiliger und gerechter, ein liebevoller und gnädiger Vater ist er. Amen.